Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Falk. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen wunderschönen Frauentag wünsche ich allen Frauen hier vor den Radiogeräten und natürlich auch allen, die sich da angesprochen fühlen. Genau, das wollte ich jetzt nur noch mal erwähnen. Einen wunderschönen Frauentag euch allen.
Radiogeräten hat mich jetzt total irritiert, aber ist voll geil eigentlich, ne? So.
Ja, die Vorstellung ist irgendwie schön, ganz charmant.
Ja, genau. Ich mag die Vorstellung. Bitte verzeiht meine katastrophale Stimme, ich muss gleich nochmal zum Doc. Aber das kriegen wir schon auch irgendwie hin hier.
Ja, es lässt dich irgendwie wilder und charismatischer erscheinen als sonst.
Ja, bitte.
Das ist wie in diesen alten Filmen, so nach der durchzechten Nacht mit einer Flasche Whisky und 25 Zigarren.
Kleinen Konter-Whisky und eine Rothändel ohne Filter.
Genau. Und früh dann in Hering, damit es wieder besser wird.
Okay, diese Filme habe ich nicht gesehen mit dem Hering.
Ja, es gibt ja so diverse Tipps, aber naja. Nee, aber ich wünsche mir auch, dass es dir bald wieder richtig gut geht.
Ich wünsche dir, dass das schön, sagt meine Frau auch sowas. Gott hilf mir, dass es ihm bald wieder besser geht.
Ja, so eine Männergrippe ist ja nicht zu unterschätzen, da muss man ja echt aufpassen.
Naja, wobei wir jetzt tatsächlich in der Woche 4 sind, oder 5 sogar. Woche 4 Krankenhaus zwischendurch, also das ist schon krass. Ich wünsche da draußen euch allen gute Besserungen, weil meine Hausärztin sagt, dass ich nicht allein bin auf weiter Flur, sondern dass unfassbar viele Leute gerade viele Wochen mit einer anfänglichen Erkältung herumdoktern, in die Antibiose fallen, eine zweite, eine dritte Schleife fahren, in die Pneumonie fallen. Also so gesehen geht es mir bisher ja noch relativ gut im Vergleich, und sollte von euch da draußen jemand auch es erwischt haben, dann von Herzen gute Besserung von mir. Ich kann das nachvollziehen. I feel you, sagt man heute. Ne?
Genau, ja. Da schließe ich mich doch direkt an.
Bitte?
Da schließe ich mich doch direkt an, wollte ich nur sagen. Genau, lieber Fall.
So, wir haben einen Themenmix heute, lieber Lars. Ich muss ein bisschen meine Stimme schonen, aber deswegen fällt auch direkt ins Thema. Aber wobei, bevor wir mit unserem Themenmix anfangen, hast du mir heute Morgen was hingelegt. Ich hatte das schon gesehen, aber möchtest du vielleicht mal mit deiner Entdeckung des Morgens beginnen?
Entdeckung des Morgens.
Finde ich ja, ein ganz nettes Thema, ist gar nicht geplant.
Ja, ich saß heute früh mit meinem morgendlichen Frühmorgenkaffee in der Küche und habe da so ein bisschen durch mein Handy gescrollt und so die aktuellen News irgendwie gecheckt, und da hatten mir doch witzigerweise die Podcast-Charts haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Ben Bernschneider gerade wieder eine Episode irgendwie live geschalten hat am 6. Und die ist auch relativ weit oben und die ist ganz kurz, 7 Minuten. Und habe dann mal reingehört und musste dann irgendwie lachen, weil ich mich da sehr, sehr wiederentdeckt habe.
Fang erst mal vorne an.
Er beschreibt in seiner Episode, dass er keinen Bock mehr auf Fotografie hat. Dass er 10 Jahre lang im Prinzip jetzt von Fotografie gelebt hat und da 7 Tage die Woche, 24 Stunden und das einen ganzen Monat irgendwie mit Fotografie verbracht hat. Und jetzt aufhört, also kein Bock mehr auf Fotografie hat und was völlig anderes.
Ja, er sagt nicht, dass er aufhört.
Ne? Nein, aber er will was anderes machen und
er macht was anderes.
Genau.
Es ist entstanden, weil die Instagram-Follower von ihm beobachten das schon relativ lange. Er sehr stark in Richtung Stil, Mode, Accessoires, Uhren, klassisch, also nicht, es geht jetzt hier nicht um die neuesten Sneaker, es ging auch schon mal um Sneaker, aber es geht vor allen Dingen um so klassische Mode, um so Geschichten, die seit 20, 30, 50 Jahren irgendwie nicht an Qualität oder Anerkennung verlieren und so. Ganz interessant, wer auf der Fotopia war und den Ben da gesehen hat, hat schon gesehen, okay, krass, der war modisch sehr auffällig, indem er sehr klassisch unterwegs war. Ganz, ganz interessant, was er da macht, finde ich. Ich gucke mir das unglaublich gerne an. Lieben Gruß an der Stelle. Ich weiß nicht, ob er uns hört, aber ich feiere das sehr und habe ihn auch schon sehr lange mehr als eine Wortmarke, oder wie nennt man das denn? Eine Wortmarke ist falsch. Also ich nehme ihn als Person wahr und gar nicht unbedingt als den Fotografen. Deswegen ist mir eine Zeit lang gar nicht aufgefallen, was da jetzt gerade ist. Ich bin nicht so, dass ich irgendeinem Fotografen folge und dann erwarte, dass er fotografiert oder so, sondern ich komme vielleicht wegen der Fotografie zu jemandem, gewöhne mich an den und folge dann der Person.
Ja.
Und bei ihm ist es halt so, dass er schon länger davon wegdriftet. So, ne? So langsam, aber sicher davon wegdriftet. Und immer mehr in diesen Richtungen Stilberatung, auch auf eine ganz nette Art und Weise, immer mal wieder auch was für den kleineren Geldbeutel dabei. Also du möchtest den Stil leben, aber möchtest nicht 15.000 Euro für irgendwas ausgeben. Mhm. Er kümmert sich da um ganz tolle Themen. Und jetzt wurde die fotografische Community wohl wieder ein bisschen laut und hat ihn immer und immer wieder gefragt, was ist eigentlich mit deiner Fotografie? Und dann hat er sich neulich bei Instagram nochmal geäußert und jetzt auch in diesem Podcast, dass er einfach im Moment die Lust verloren hat, aber glaubt, dass sie auch wiederkommt. Und der Effekt, den du auch beschrieben hast, der ist ja genauso, ne? Oder den ich auch beschrieben habe, wenn du fotografieren musst und egal wie viel Leidenschaft du da mitbringst und wie gern du das gemacht hast, irgendwann bricht diese Leidenschaft so ein bisschen in sich zusammen. Und das finde ich sehr ehrlich und sehr gut, das dann auch genau so klar zu thematisieren.
Genau, super. Also wie gesagt, da habe ich mich halt sehr, sehr wiedererkannt. Bei mir ging das ja auch so 10 Jahre lang und musstest du fotografieren und dann war einfach so dieser, ich hab Bock drauf, ich will eigene Ideen umsetzen, ich will irgendwie, ich lebe eine Leidenschaft, das war dann wirklich weg. So, und so richtig wieder da ist es bei mir halt immer noch nicht. Ich merke, es kommt und es wird immer mehr, aber ich sag mal so wie vor 15, 20 Jahren ist es halt nicht. Ich weiß auch nicht, ob das dann wieder so wird, weil natürlich jetzt irgendwie das Leben geht weiter, man entwickelt sich anders und hat natürlich dann im Leben auch andere Prioritäten, als wenn man so ungebunden und irgendwie halber Student und da einfach wirklich in den Tag hinein lebt und das macht, was einem Spaß macht. Aber wie gesagt, ich habe mich da sehr, sehr wiedergefunden und finde es halt auch gut, so diesen Schritt zu tun. Also es ist, also zum einen ist es halt mutig, so einfach so diese eingefahrenen Wege zu verlassen, wo man sagt, okay, ich bin hier angekommen und ich finde meinen Weg und ich habe eigentlich mein Einkommen und kann das alles irgendwie auch planen, so mit den Sachen, die da stattfinden, und sich dann halt auf was völlig Neues irgendwie einzulassen, ist schon mutig, aber ich finde es halt auch wichtig, dass man es macht, weil ich habe ja für mich damals irgendwie auch immer überlegt, will ich so enden wie das Anführungszeichen in der Luft Fotostudio an der Ecke, was seit 85 Jahren da irgendwie ist und die gleichen Schaufensterfotos hat, oder will ich irgendwie ich selbst bleiben? So, und ich habe mich dann einfach dafür entschieden, eher an mich zu denken, was mir gut tut und was mir irgendwie Spaß macht, und das hat es in dem Moment nicht mehr, und deshalb halt damals auch die Entscheidung, so mit der professionellen Fotografie einfach aufzuhören. So.
Weißt du, ich glaube, also ich brenne da schon wieder sehr, ne? Bei mir war der Exkurs ist 100% zu tun, aber auch deutlich kürzer als bei dir. Ich brenne aber auf eine andere Art und Weise, also was du gerade beschreibst mit in den Tag hineinleben und so. Es ist sicherlich nicht so, dass ich 10 Stunden am Tag fotografieren kann oder so, aber ich habe wieder das Fotobuch auf dem Schoß, ich bastel wieder an meiner Mamiya rum. Mhm. Ich freue mich darauf, also die langsame Fotografie wird gerade wieder sehr laut, also ich habe jetzt das Stativ unter die Mamiya geschraubt. Ich gucke jetzt, im Moment kann ich leider nicht vor die Tür, aber ich sehe zu, mich wieder auf Motive zu konzentrieren, die mir nicht weglaufen, mich wirklich an Motiv anzunähern und so. Es ist einfach ganz anders, weil wir ja auch älter geworden sind so, und uns damit irgendwie auch anderen Interessensgebieten zuwenden und so. Aber es ist schon so, dass dieser große Traum vom Fotografenberuf relativ destruktiv sein kann, wenn man sich die Leidenschaft hinter dem ganzen Ding anschaut. Und die alten Berufsfotografen, die ich so kannte, wie viel tiefe Leidenschaft da drin war. In der Rente dann wieder so, weißt du? Und klar, on the run im Job ist das sicherlich ein geiler Job, aber dann setzt man sich abends nicht mehr hin damit.
So, nee, und das ist ja wie bei den Masseuren und Physiotherapeuten, die sagen dann abends auch, okay, weg, ich massiere dich jetzt nicht mehr. So.
Genau. Aber ich sehe schon, dass das wiederkommt, ich sehe schon, dass es eine große Chance ist. Ich glaube einfach, dass diese Blase, ich habe bei den Fotologen ganz früh, da waren wir voll in diesem Hype drin, in diesem, wir werden alle auch selbst Fotografen und so weiter. Das war ja auch ein unglaublicher Markt, der unglaublich gut funktioniert hat, der sicherlich in Teilen bis heute funktioniert, aber nicht mehr in der Masse. Es war ein Geld zu verdienen, das war ja unanständig.
Ja, ja.
Und ich habe das immer als Hype bezeichnet, für mich auch, um nicht zu fallen, wenn es denn dann wieder abnimmt. Und da sind wir schon.
Ja. Aber da passt ja, weil du vorhin sagtest, Themenmix, da passt ja auch der eine Kommentar unter unserem Stilfoto ganz gut dazu, dass wir da halt eigentlich mal gefragt haben, ach, wer kommt denn hier? Hallo, was ist passiert? Du hast die Mama geärgert?
Ja.
Oh, dann geh hin und entschuldige dich wieder. Geh zu Mama und entschuldige dich. Los.
Herrlich.
Das war ja. Mal gucken, was ich da drin lasse.
Nee, lass das ruhig drin. Ich finde das schön. Vielleicht erklärst du kurz, dass wir auf das Foto der letzten Sendung eingehen würden. Da müssen wir mal bedenken, wenn wir Leute dabei, die vielleicht nicht mehr diskutiert haben, die nicht wissen, worum es geht. Wir haben in der, nee, stimmt gar nicht, in der vorletzten Mittwochssendung.
Vorvorletzte.
Vorvorletzte?
TikTok vorletzte,
ne? genau,
ja, sorry.
Haben wir uns mit dem fotografischen Stil auseinandergesetzt. Das war eine sehr spannende Sendung, in der wir uns auch irgendwie was Wording gar nicht so richtig einig wurden und so. Und da gibt es eine ganz spannende Diskussion unter dem entsprechenden Foto in der Foto-Community zu unserer Sendung. So.
Genau, und ich hatte ja letztens schon mal angekündigt, dass wir dann irgendwie nochmal auf die, auf das Feedback eingehen. Ihr habt ja sehr, sehr viele Kommentare geschrieben, auch sehr, sehr ausführlich zum Teil. Und das, was jetzt der Ben Bernschneider macht oder was ich damals gemacht habe oder so, passt ja ganz gut. Zu dem, was der Uwe zum Beispiel geschrieben hat, also jetzt in Bezug auf Stil, aber das kann man ja so ein bisschen verallgemeinern. Er schreibt, fast möchte ich sagen, immer wenn man mir sagt, das ist ein typischer Stil, dann wird es Zeit für was anderes. So, also dass man im Prinzip sich durch einen eingefahrenen Stil, der irgendwie auch in seiner Kreativität vielleicht so ein bisschen einbremst und da irgendwie ein Ende erreicht ist und so diese Wiedererkennung und dieses, du hast jetzt deinen Stil gefunden, so ja eigentlich vielleicht so eine Art Warnzeichen ist, zu sagen, okay, ich muss mal was anderes ausprobieren, weil jetzt immer das Gleiche zu machen ein Leben lang und dem Stil treu zu bleiben oder irgendwie, das ist ja dann irgendwie auch vielleicht ja nicht so spannend und vielleicht verpasst man ja was. Also, weißt du wie?
Ja, ich fand ganz interessant, wie viele verschiedene Richtungen da gedacht wurde. Das zeigt wieder, wie divers nicht nur die Fotografie gelebt wird, sondern auch wahrgenommen wird. So. Ich fand den Hans-Joachim Jürgens ganz gut. Also der ist immer ganz gut, weil er relativ viel kommentiert. Hans-Joachim, an der Stelle vielen Dank.
Ja.
Der hat das Ganze nochmal unterteilt, weil unser größter Schmerz in der Sendung war ja in der Kommunikation miteinander, dass wir in das Thema gegangen sind als Free Talk, ohne es klein definiert zu haben. Und wenn wir vom Stil sprechen, ist das ein bisschen so, als wenn wir vom Look sprechen. So, weißt du, es gab ja mal diese Serie, in der ich mich mit dem Leica-Look auseinandergesetzt habe. Was ist jetzt der Look? Woher kommt der Look? So, und da gibt es auch eine Riesendiskussion, wo du dann einfach irgendwann merkst, okay, das ist ein Mischgebilde, wo ich viele verschiedene Einflüsse unter ein Wort setze. Und das ist beim Stil halt genauso. Und der Hans-Joachim hat so ein bisschen aufgebröselt in Interessensgebiet, Genre, Stil, und voll spannend, Anerkennung. Und hat dann darunter so ein bisschen klein differenziert, was er von dem einzelnen Wort hält. Und dann am Ende ist das vermutlich das, was die meisten im Großen als Stil wahrnehmen. Fand ich ganz interessant, so als Rückmeldung. Ja, interessant fand ich auch, dass die Identifikation mit diesem Hobby, mit dieser Leidenschaft, mit der Fotografie, so intensiv ist, dass in solchen Diskussionen und Gesprächen immer wieder zwischen den Zeilen auch ein gewisser, nicht beim Hans-Joachim, aber ein gewisser persönlicher Druck zu lesen ist zwischen den Zeilen. Das finde ich immer ganz, ganz interessant, wie sehr Menschen sich mit Fotografie identifizieren. Das liest man oftmals zwischen den Zeilen in solchen Diskussionen.
Ich musste bei dem Feedback von Hans-Joachim auch wirklich an dich denken, weil das ja irgendwie auch deine Denkweise so ein bisschen auch unterstreicht, das so kleinteilig zu sehen, so dass man
nicht im Gespräch, aber wenn ich versuche zu verstehen,
ja,
was ich meine, also ich fasse das schon gern zusammen als Stil. Mir ist schon bewusst, dass wir, nein, falsch, in den meisten Diskussionen, die ich geführt habe, vielleicht war es zufällig meine Blase, keine Ahnung, war Stil schon so ein Mischgebilde. Also im Prinzip das, was Hans-Joachim jetzt da beschreibt, das war alles da drin. Und wir haben das einfach so frei verwendet und so unterhalten, dann war es gut. Sobald du aber ein bisschen tiefer reingehst, wie wir beide das gemacht haben, musst du es klein differenzieren, sonst redest du aneinander vorbei. Und das haben wir getan in den letzten Sendungen streckenweise.
Ja.
Weißt du? Ohne so eine ganz ausdifferenzierte Sichtweise ist es wahrscheinlich nicht in der Tiefe zu besprechen. Vermutlich.
Naja, also wie gesagt, ich habe da immer noch eine etwas andere Meinung. Ich bin da eher bei Rensen. Der dann schreibt, irgendwie ambitionierte Fotografinnen und Fotografen entwickeln zwangsläufig einen Stil, nicht gebunden an Equipment und technische Möglichkeiten, allein aufgrund der eigenen Ziele und dem Ehrgeiz, seine Sichtweise auf die Welt Ausdruck zu vermitteln und genau diese auch zu teilen. Also,
absolut, gesagt, aber das ist ja trotzdem da drin. Also nur weil du nicht drüber nachdenkst, heißt das ja nicht, dass es nicht da ist. Weißt du, ich meine? Interessensgebiet, Genre, Stil und die Anerkennung anderer. Das sind ja einfach nur der Versuch von Hans-Joachim und Menschen, die das so ähnlich tun, zu verstehen, was steht dahinter. Und es geht ja nicht darum, dass du, also ich gehe jetzt nicht durch die Welt und überlege, wenn ich ein Foto mache, ob das jetzt meinem Interessensgebiet Genre, Stil einspricht und ob das vielleicht dann auch in der Anerkennung meiner Follower, das interessiert mich alles gar nicht, während ich fotografiere. Das ist einfach nur etwas, was dem hintersteht und was dem zugrunde liegt. Ob wir das bewusst machen oder unbewusst. Wahrscheinlich machen wir es fast alle unbewusst. Das ist kein Widerspruch, glaube ich.
Es ist wahrscheinlich wirklich so eine völlig andere Herangehensweise. Also eher so die, wie das bei uns immer so ist. Ich bin eher der Techniker, du bist eher der Emotionale. Und eigentlich reden wir vom Gleichen. Und das ist,
ich sehe überhaupt keinen Unterschied in dem, was du gerade da gesagt hast.
Wahrscheinlich ähnlich, weil der Hans-Joachim klamüsert das so auseinander in so unterschiedliche Teilbereiche. Und ich sehe das halt einfach irgendwie ganzheitlich. So.
Ja, ich auch. Überhaupt gar keine Frage. Es geht dabei ja nur um ein Hintergrundgespräch. Erinnere dich ans Studium. Wenn du ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet hast für irgendwelche Hausarbeiten oder so, dann hast du ja im Prinzip das, was Hans-Joachim gemacht hat, gemacht und hast aber nichts anderes am Ende herausbekommen, als das, was Rensen geschrieben hat. Also es geht ja gar nicht darum, das eine oder das andere zu erleben, sondern das eine ist ein Blick hinter die Kulissen, was passiert in uns. Wie entsteht das in uns, zufällig oder bewusst? Und das andere ist ja, wie wir es im Alltag leben. Ich gehe auch nicht raus und suche irgendwie meinen Stil, in dem ich was auch immer tue und so. Weißt du?
Ja, Stil suchen ist ja, glaube ich, eh Banane, weil den hast du.
Voll, aber ich wollte damit auch nur sagen, also ich mache das nicht bewusst, was auch immer ich da tue.
Ja, nee. Aber da war ja, also so im Großen und Ganzen gesehen, ist es ja spannend gewesen zu sehen, die einen haben sich halt sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben versucht, irgendwie das zu erklären oder so. Und andere haben geschrieben, ich mache einfach, wozu ich Lust habe und fotografiere das, was mir vor die Linse kommt. Und ja, das ist halt mein Stil. So. Also, dass da auch wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Definitionen irgendwie in den Köpfen der Leute irgendwie rumschwirren. Und das macht es natürlich nicht einfacher.
Das stimmt schon. Naja, also ich fand es dadurch besonders spannend. Ich weiß gar nicht, ich finde es interessant, immer so viel Text zu lesen. Das ist ja eine Stärke der Foto-Community, muss man sagen, dass die Leute so textlastig schreiben. Manche machen sich natürlich einen ganzen, also einen Riesenschädel, ne, wo ich denke so, wow, da gehst du aber tief rein. Aber das ist ja eben das Besondere, ne, so wo ich vielleicht denke, boah, da gehst du aber tief rein, wollen andere noch weiter diskutieren, noch tiefer reingehen und so.
Ja, aber das ist gerade die Mischung, also eben die Mischung. Und ich meine, die jetzt irgendwie schreiben, das ist mir doch alles egal, ich fotografiere eigentlich, worauf ich Lust habe. Und die lesen dann den Text vom Hans-Joachim und denken, ah, Mensch, stimmt, wenn ich einen Frosch fotografiere, dann lege ich da andere Maßstäbe an oder andere Parameter, als wenn ich irgendwie ein Porträt mache oder ein Haus fotografiere. Und stimmt, irgendwie hat er ja schon recht. So, also da kann man das als Anregung sehen, sich einfach doch nochmal tiefer damit zu befassen. Ja.
Was mir nochmal wichtig ist, zu erwähnen, in einigen Kommentaren, hier brauche ich überhaupt einen Stil. Einen Stil habe ich nicht. Ich arbeite nicht darauf hin, einen Stil zu haben. Es gab einige Kommentare, die sich sofort bei dem Gedanken, weiß ich nicht, eingeschränkt fühlten oder so. Einzelne haben es auch genauso geschrieben. Kann ich auch unterstreichen, ja. Also das ist definitiv eine Sichtweise, die man haben kann. Ich würde mich jetzt nicht bedrängt fühlen von Sendungen wie unserer. In einer Bemerkung hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass sich jemand ein bisschen geschoben fühlt, den Stil haben zu müssen. Selbstverständlich nicht. So, vielleicht hast du einen, keine Ahnung, aber du musst den nicht suchen. Und ich finde auch, dass es einschränkend ist. Und ich habe das schon mal gesagt, wir haben darüber auch gesprochen bezüglich meines Foto-Community-Accounts. Das ist einfach auch ein optisches Problem. Stil oder nicht Stil. Ne? Also wenn du mal in der FC guckst und mich woanders anschaust, dann bin ich woanders diverser und ich muss gucken, das in der FC auch herumzukriegen, weil in der FC ja immer das Bild von all deinen Fotos hast und ich bin da immer noch nicht drüber hinweg, also offensichtlich, jetzt bin ich krank, das schaffe ich alles nicht, aber ich werde in der nächsten Zeit mal zusehen, da ein bisschen mehr Farbe reinzubringen, auch wenn es nicht zueinander passt. Weil gerade wenn du so einen Stream hast, so nennt man das ja heute, wo du alle Fotos aufeinander siehst, hast du schnell den Schmerz, oh, da habe ich so voll fotorealistisch fotografiert, hier habe ich analog fotografiert, da digital, da im analogen Stil, hier schwarz-weiß, da Farbe, hier ein Boot, da eine Frau, da ein Mann. Das verwirrt auch uns selbst manchmal.
Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Das verwirrt dich, verwirrt mich auch. Ich habe gerade stiltechnisch gerade überlegt, andersrum, ich bin ein bisschen durcheinander. Du hast ja dein Instagram-Profil jetzt auch geteilt, habe ich gesehen, so wie den FC-Account. Du hast jetzt auch so einen Falk in der Natur-Account da angerichtet, glaube ich.
Genau. Ja, aus dem Grund auch, ne? Genau. Also so ein bisschen aus dem Grund, weil sich diese beiden Themen einfach nicht vereinbaren lassen. Also ich meine, zur Erklärung, ich habe einen so einen Account, wo, ich habe das beschrieben, mit am Wegesrand, wenn ich eine Reise mache, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, wenn ich technisch Bock habe, wenn ich aber auch einfach nur mit meiner Frau Händchen halte, alles Mögliche landet in dem einen Account und das feiere ich auch als die Diversität der Fotografie so, das ist vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich, wie man es nennen möchte, aber alles hier natürlich unterstrich Falk, habe ich in der Fotocommunity auch so ein Ding, Durchatmen in der Natur, glaube ich, heiße ich da, ne? Weiß ich gar nicht genau. Da sind halt Naturbeobachtungen drin, eine Rotkehlchen, ein Schwan, eine Kohlmeise. Solche Sachen sind fotorealistisch als Erinnerung fotografiert. Und die beißen sich mit den Fotos, also hier teleobjektiv, fotorealistisch, beziehungsweise so wie man sieht halt. Es beißt sich irgendwie mit so einem möchte gern Arzi-Stil irgendwie.
Ja. Ja. Wobei du in der FC ja im Endeffekt in deinem Profil auch Ordner anlegen kannst, wo das dann wieder aus Sorten rein sortiert ist, aber halt in der Gesamtübersicht ist es dann durcheinander.
Das steht ganz oben auf meinem Zettel, das Foto kommt die Dinge nochmal komplett und neu zu ordnen. Ja, bin ich mal gespannt, wie ich das rette, aber ich muss da dringend dran.
Weswegen ich vorhin so ein bisschen verwirrt war, ich habe gerade überlegt, Stil S, wir haben ja in unserer Dezember-Sendung, Dezember war das, glaube ich, in unserer fotografisches Alphabet-Sendung auch das S gehabt und haben uns da ein bisschen schwer getan, was wir da nehmen. Hätten wir eigentlich Stil nehmen
können. Da wäre diese Lawine schon vorher losgerollt, ja.
Ja, da hätten wir da, glaube ich, damals schon heiß diskutieren können, aber ich glaube, die Diskussion zum Stil ist ja sowieso irgendwie nie beendet. Also das ist ja auch eine Frage der Mode und wo komme ich hin, wo komme ich her, wo will ich hin? Welche Einflüsse habe ich neu und hin und her? Und da reicht ja schon ein kleiner Umzug oder irgendwie lernst du jemanden Neuen kennen und schon hast du irgendwie andere Einflüsse und dann ändert sich vielleicht auch der Stil, mit dem du irgendwas angehst.
Total, ja.
Spannend. Mal gucken, ob da noch mehr Diskussionen kommen. Wir verlinken das Foto zum Stil gern nochmal in den Shownotes. Also einfach in der Podcast-App auf mehr klicken oder auf weitere Infos. Und dann findet ihr alle klickbaren Links und kommt überall hin. Auch dahin, dass ihr uns schreiben könnt oder die einzelnen Profile von uns angucken könnt. Also wie gesagt, in den Shownotes sind noch wesentlich mehr Informationen zu finden, rein textlicher Seite.
Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Dann ist audiomarktplatz.de genau der richtige Ort für dich. Es ist ganz einfach. Mit Werbung in anderen Podcasts wird dein Podcast von neuen Hörerinnen und Hörern entdeckt. So viele Menschen, die hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, Werbung für deinen Podcast erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuch noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
Und genau, lieber Falk, du hast ja auch schon angesprochen, Themenmix heute. Hast du Lust zu spielen?
Immer.
Wenn wir jetzt schon das
fotografische... Gibt's zu gewinnen?
Erfahrung, Diskussionen, entspannte Lebenszeit.
Ja. Schenk mir Erfahrung, lieber Lars, hab ich Bock drauf.
Die kriegst du doch von ganz alleine. Jeden Tag gibt es neue Erfahrungen, die dich zu dem machen, der du sein wirst. Das wird philosophisch.
Mir war total unklar, dass Lars jetzt auch so ein Personal Coach wird. Übrigens, ganz spannend, ne? Ich hab ja so eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das ist fast spannender fürs eigene Ich als für die anderen.
Ja. Das stimmt.
Ich glaube, du hast das gerade aus Witz gemacht, ne? Aber ich habe das jetzt gerade ernst gemeint.
Ja, nee, ich habe das auch in gewisser Weise ernst gemeint. Aber okay. Nee, ich habe die Erfahrung ja auch gemacht, dass das, was du dann irgendwie in dieser Coaching-Ausbildung oder was auch immer lernst, dass du ganz viel davon auf dich selbst beziehst und dann natürlich daran auch wächst. So, weil du einfach Dinge besser verstehst, die du tust. Und warum du sie tust und warum du sie manchmal auch nicht tun solltest. Also ist das ganz, ganz interessant. Aber pass auf, ich habe hier wieder den Buchstabensalat, Generator vor mir. Hast du Lust auf ein kleines Spiel?
Ja, gib alles. Ich lehne mich nur ein bisschen zurück, weil ich versuche mich ein wenig zu schonen, aber
Pass auf, dann
gib alles.
Pass auf, ich blende hier.
Warte kurz, bevor du mit den Buchstaben anfängst, ne? Wenn wir so im Chaos sind und die Themen so mixen. Ich fand das hoch angenehm, dich als Solo-Podcaster zu hören.
Oh,
Ich lese in unseren Rückmeldungen natürlich, dass wir irgendwie gerade in unseren Diskursen und so vermutlich ein bisschen die Sendung ausmachen. Ne? Also ich will jetzt hier nicht gehen, habe keine Sorge. Ich machen wir schon noch schön zusammen
weiter. Ich hätte dich auch nicht gehen lassen.
Aber du hast mich schon so ein bisschen animiert. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ne? Ich meine, das ist ja auch einfach, ich bin ja einfach ich. Ne? Aber wir müssen deine Redezeit erhöhen. Ganz richtig. Wir können das jetzt gerade üben, während ich nicht so viel Stimme habe, aber lass uns da mal so ein bisschen dran rumarbeiten, weil ich fand das hoch angenehm, dir zuzuhören. Und am Anfang war es ja ganz schwer, dich zum Reden zu kriegen. Inzwischen bin ich mir gar nicht so sicher, ob es immer noch der Lars ist, der nicht so viel reden will, oder ob ich einfach zu dominant bin in dem Moment. Ich habe das sehr genossen. Lass uns da mal so ein bisschen im Hinterkopf halten, dass du ein bisschen mehr Redeanteil brauchst.
Interessant, weil ich habe die Sendung irgendwie so in der Selbstwahrnehmung als durchaus etwas chaotisch empfunden.
Und so ja, das kann sein, aber das ist ja nicht Schlechtes
erstmal. Ja, so. Nee, von daher danke. Danke. Oh, ich hoffe nicht, dass du jetzt öfter mal krank bist, um mir die Chance zu geben, meine Redezeit zu erhöhen.
Also so einen Scheiß wie jetzt gerade habe ich nicht vor, nochmal zu machen. Ne.
Sehr gut, aber vielleicht fährst du ja mal in Urlaub oder so.
Ja.
Mal gucken. Nee, aber vielen Dank. Vielen Dank. Man lernt ja dazu und das ist ja auch, man wächst ja an den Herausforderungen, die man so vor sich hat und dass es irgendwann mal dazu kommen wird, dass ich irgendwie hier mal alleine sitze. Das war mir von vornherein klar. So, und wenn es dann halt mal so weit ist, dann ist so, glaube ich, so dieses erste Huch, wie mache ich denn das jetzt? Naja, und vielen Dank.
Ich fand das cool.
Ach, schön, schön.
Okay, so. Lieber Lars, dann würfel mal für uns.
Pass auf, ich drücke jetzt auf den Knopf. 1, 2, 3, zack. Bing. Ja, lieber Falk, das F. Fällt dir denn was zum F ein?
Total lustig, ne? Wenn ihr die Sendung vorher nicht gehört habt, wir haben schon mal so eine Buchstabensalat-Sendung. Wie haben wir die genannt, Lars?
Wir haben die genannt, warte.
Ich frage mich, der Lars, weil er solche Sachen immer weiß.
Jetzt ich wollte muss nicht, nach, ich nicht muss nachgucken. Warte. Das fotografische Alphabet haben wir das genannt.
Genau. Ist genau. Einfach so, dass wir diese Gespräche über die Fotografie, so diese spontanen Gespräche über die Fotografie ein bisschen forcieren wollen. Und da die Rückmeldungen mega waren, obwohl ich mir echt nicht sicher war, ob das so Sinn macht, so hey, wir würfeln mal Buchstaben, dann reden wir mal drüber. Aber das hat echt Sinn gemacht und das möchte der Lars gerade, glaube ich, fortführen.
F. Genau, wir hatten damals ja gesagt, wir machen da eine Serie draus, weil wir halt nicht alle Buchstaben in einer Sendung geschafft haben. Wir hatten damals nur 6 sehr spannende Buchstaben. V, Y, Z, N, U.
Ja, katastrophal.
Ja.
Ja. F ist Friedrich, mein Opa. Warum steht lieber Lars vor der Blendenzahl eigentlich immer ein F? Ich muss das neulich tatsächlich auch nachlesen. Focal Length. Und dann ist natürlich die Frage, hey, Moment, das heißt doch Brennweite. F, und dann ist daneben ja dieser Strich, ne?
Ach so, ja.
Okay. F zu 4, F geteilt durch 4, F im Verhältnis zu 4. F steht für das Verhältnis zwischen Brennweite und Blendenöffnung.
Brennweite durch Öffnung, genau.
Genau, also es, deswegen heißt es auch immer 100 mm slash, 100 mm F slash
2,8.
Ich rede Quatsch, nein, dann ist kein F da, ne? Entweder hast du 100 mm slash 4 oder du hast F4 oder F geteilt durch 4. Genau, also es geht darum, dass Brennweite, das Verhältnis zwischen Brennweite und Blendenöffnung. So.
Genau.
War mir tatsächlich auch nicht so richtig klar und ich habe das vor ein paar Wochen irgendwann mal, habe ich das mal gegoogelt, weil ich es irgendwie auch mal wissen wollte und dachte, es kann doch nicht sein, dass du deine halbe Lebenszeit, und dann las ich überall nur Brennweite und ich denke, was, wieso Brennweite, das ist doch die Blende. Ist es auch deutlich komplexer, als wir es jetzt gerade erklärt haben, aber das lässt sich nicht in eine Sendung packen jetzt. Ja. Fand ich aber ganz interessant, dass wir solche Grundbegriffe irgendwie, die fehlen uns oft oder Grundlagen. Es gibt ja so ein paar Grundlagenvideos bei YouTube und so, ne? Und ich weiß gar nicht, in der Fotoschule haben wir bestimmt auch irgendwelche Anfängergeschichten, ne? Wenn man sich solche Sachen mal reinzieht und hält sich für so super erfahren, niemand macht diesen Führerschein mit 0 Fehlerpunkten.
Genau, weil ich hab im Prinzip genau die gleiche Erfahrung machen müssen, aber nicht so entspannt wie du, wahrscheinlich auf der Couch und hast mal nachgeguckt, was dich interessiert hat, sondern ich habe damals, das ist auch bestimmt schon 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre, ne, inzwischen 15 Jahre her, Workshops gegeben für Einsteiger. So, und da war halt einer drin, Da war einer drin, der halt nicht eingestiegen ist, sondern der auffrischen wollte, weil er halt lange nichts mehr gemacht hat. Und ich habe dann auch immer irgendwie F4, F28 geschrieben und der dann irgendwann zwischendurch mal gesagt, du Lars, da fehlt ein Strich. Ich so, hä, wieso fehlt der Strich? Na, Blende 4 ist doch F4. Und der so, nee, das ist ein kleines F geteilt durch 4. Das ist nämlich die Brennweite geteilt durch 4. Das ist die Blende, die dann im Prinzip, und ich so, okay. Und seitdem schreibe ich halt auch immer kleines F, diesen dividierten Strich, also diesen Schrägstrich und die Zahl dahinter, weil es so einfach fachlich auch richtig ist. So, und ich bin immer irgendwie F4 ist Blende 4. So, und es ist ja Brennweite geteilt durch Öffnung. Und von daher, ja, also das war auch eine spannende Erfahrung für mich.
Ja, man darf das nicht unterschätzen. Also gerade so Anfänger-Workshops, da hast du einen dabei, der, also es ist ein, ich glaube, wir kommen durch diese Workshops nicht durch, ohne dass irgendwer uns was erklärt. Ich feiere das auch total, aber wenn man darauf nicht vorbereitet ist, kann einen das ganz schön schleudern, gerade am Anfang.
Nee, aber, also wie ich habe ja diese Workshops eh nie so konzipiert, dass ich den Leuten erkläre, wie es geht, sondern das war ja immer so ein auf Augenhöhe. So, wir reden drüber und ich weiß, dass ihr alle Erfahrung habt. Ihr habt alle schon fotografiert, ihr kennt bestimmte Begriffe und das ist so ein Miteinander. Wir arbeiten uns halt so ein Thema halt gemeinsam. Und das ist halt auch so ein pädagogischer Ansatz aus dem Studium, der verfolgt mich halt irgendwie ein Leben lang und von daher.
Das macht ja auch am meisten Freude.
Genau,
muss man sagen. Also haben Dinge alle gemeinsam was davon zu erleben. Ja. Macht dir deutlich mehr Freude irgendwie. Hatte ich ja mit dem Frank Fischer mal angedacht, dass er das aus verschiedenen Gründen mit Jobwechseln und so bis jetzt noch nicht funktioniert. Aber da wollten wir auch quasi mal ein Fotoziel gemeinsam entdecken. Also sonst ist ja oft so bei Fotoreisen und bei Fotoworkshops und so, dass man hingeht und auf Guides trifft, die sich von vorne bis hinten auskennen. Aber einfach sicherlich auch konzeptionell, aber mal mit Leuten hinzufahren und mit denen auf einer Höhe zu sein, in dem einfach niemand sich auskennt an dem Punkt, wo man gerade ist und alle gemeinsam das quasi so zu entdecken, finde ich total spannend. Also auf Augenhöhe so einen Workshop zu machen und Dinge gemeinsam zu erfahren, ist auch super, super spannend. Gibt es leider viel zu selten.
Das stimmt.
Soll ich nochmal würfeln? Ach, wobei, kannst du würfeln einfach. Ich bin... Du hast doch bestimmt wieder irgendeine App gefunden.
Ja, ich habe ja wieder so einen Knopf. Pass auf, du siehst ja meinen Bildschirm, ich drücke jetzt auf den Knopf und dann kannst du ja im Prinzip dann den nächsten Buchstaben für mich anmoderieren.
Yes.
Auf die Plätze, fertig. Zack.
H wie Heinrich.
Also ich stelle fest, dass die Buchstaben, die dieses Mal kommen, viel, viel entspannter sind als beim letzten Mal.
Ja.
H wie Heinrich. Also da fällt mir jetzt auf spontanste Weise das Thema Histogramm ein. Weil also
das ist ein Lars-Thema, ne?
Das auf ist Histogramm endlich, achten. Endlich Junge, was Technisches. Ja, nee, aber das ist ein Ding, wo ich im Endeffekt, also ich bin ja eher so ein grafischer, visueller Typ. So Zahlen und Mathe, es ist irgendwie komisch und naja, mal gucken. Und ich finde halt diese Kurve der Helligkeitswerte, die man halt auf der Kamera sieht, auch beim Fotografieren oder dann, wenn das Foto fertig ist, finde ich halt extrem entspannt, um die Belichtung zu korrigieren, beziehungsweise zu prüfen, ob alles richtig belichtet ist. So, weil Histogramm, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, du hast halt so ein Diagramm in der Nachschau auf der Kamera, auf dem Display, wo du alle Helligkeitswerte des Fotos
in der Nachschau, ne? Die alten Nachschau. Spiegelreflexleute haben das noch gehabt, ja.
Genau, aber jetzt hast du es wahrscheinlich auch im Live-View, ja, wenn du durchguckst mit den Spiegellosen.
Wenn du es haben möchtest,
genau. Wenn du es haben möchtest, genau. Und du siehst da im Prinzip die Helligkeitsverteilung, das heißt, du hast im Prinzip ein Diagramm, das geht von 0 bis 255, 0 ist schwarz, 255 ist weiß. Und du siehst dann sozusagen so diese Gaußsche Verteilung oder zumindest so ein Diagramm, welcher Pixel oder wie viele Pixel eine bestimmte Helligkeit haben. So, und man sieht halt sehr, sehr einfach, wenn die Pixel rechts oder links über den Rand hinaus schwappen sozusagen, dann ist das Bild halt irgendwie nicht so richtig belichtet. Und man kann halt über Blende auf und Blende zu oder zeitlang oder kurz halt diese Kurve schön in dieses Diagrammfeld einjustieren. So, und das hat mir halt extrem immer geholfen, in dem Moment, wo das dann digital ging, analog natürlich nicht, da schnell mal einen Blick drauf zu werfen und halt auf einen Blick zu sehen, die Belichtung des Bildes passt. Also es gibt keine Stellen, die überbelichtet sind, es gibt keine Stellen, die unterbelichtet sind. Und das kannst du ja einfach, wenn du das Foto anguckst, auf dem Display relativ schwer abschätzen. Gerade wenn du irgendwie draußen fotografierst, die Sonne knallt aufs Display, dann denkst du, boah, das ist ja viel zu dunkel, ich muss das irgendwie heller machen und so. Oder dann drehst du das Display selber heller und hast dann am Rechner das Problem, dass das Bild eigentlich viel zu dunkel am Monitor ist und so. Und das Histogramm ist einfach eine völlig unabhängige Möglichkeit, unabhängig von der Umgebungshelligkeit oder vom Bild selber zu beurteilen, ob das Bild halt richtig belichtet ist.
Man muss erstmal kurz korrigieren. Ich habe gerade die alten Spiegelreflexfotografen gesagt. Ich meinte natürlich die Fotografen, die alten Spiegelreflexkameras nutzen, was
die analogen. Gar
nicht verwerflich ist. Ja, das klang halt scheiße, deswegen wollte ich es kurz korrigieren. Ich liebe es ja selber nochmal mit einer Spiegelreflex loszuziehen.
Also so ganz jung bist du auch nicht mehr.
Das kommt dazu, aber ich wollte jedenfalls keine alte Leute-Sprüche machen, bin ja selber, genau. Histogramm, ich bin damit nie richtig warm geworden.
Ja.
Also ich bin eher selbst in Hochzeitssituationen kurz in den Schatten gegangen, um zu gucken, als dass ich mir ein Histogramm angemacht habe, weil mir das einfach zu abstrakt war. Ich habe mir das Bild angeschaut, ob ich es gut fand. Und klar, da konnte mal eine Blende zu hell oder zu dunkel sein. In dem Fall war es aber dann so, dass das RAW gerettet hat, wenn wir von der digitalen Fotografie sprechen.
Ja.
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie Menschen damit umgehen können. Ne, habt ihr ja auch gemacht, als wir zusammen im Hafen standen in Düsseldorf. Aber ich persönlich werde damit einfach nicht warm. Ne? Also das ist ganz faszinierend, während ich ganz oft sage, Basics, Basics, Basics.
Ja, ich habe mir dann einfach
die Frage, ich weiß, wie es geht, ich nutze das nicht.
Ich habe mir einfach dann die Frage gestellt, warum soll ich mich dann am Rechner hinsetzen, um im Prinzip eine Fehlbelichtung irgendwie nachträglich zu korrigieren, wenn ich doch einfach über den Blick aufs Bild sofort sehe, ob es richtig ist oder nicht und dann einfach sofort korrigieren kann. Und
diese Fotos fasse ich ja eh nochmal an.
So, ja, klar, aber ich meine, ich bin dann immer so auf dem Trip, lieber Aufwand einsparen im Nachgang, wenn ich es halt gleich irgendwie machen kann.
Ja. So, ich verstehe schon. Das ist jetzt keine Meinungsäußerung, sondern eine persönliche, weiß ich auch nicht, Einschränkung von mir. Ne? Ich komme damit einfach nicht zurande.
Ich meine, ich musste das damals meinen Azubis halt auch immer irgendwie mitgeben, weil bei denen war es halt wirklich so. Du hast halt dann gerade in der Fotografieprüfung dann in der Ausbildung, du machst dein Konzept und du machst dein Lichtsetting, schreibst es auf und du hast dann drei Fotos, darfst du machen und dann musst du das sitzen. Also im Idealfall schon beim ersten. Und da kannst du halt nicht 25 Mal rumprobieren und sagen, das mache ich dann am RAW. Das muss halt sofort sitzen, fotografietechnisch sofort. Und auch da ist das Histogramm halt irgendwie Gold wert.
Hm.
Aber ja, das sind halt die unterschiedlichen Herangehensweisen, klar.
Na, ich find's spannend. Das ist ja das, was ich immer wieder spannend finde. Ich persönlich ich werde nicht warm damit. Also gar nicht, dass ich was dagegen hätte oder irgendwie so. Ich habe gar kein Argument dafür. Ich werde einfach nicht warm damit. Hm. Warum auch immer. Ich habe einmal in Düsseldorf gibt es die, war es bei Whitewall? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, bei Lumas. Oh. Ich will keine falsche Werbung machen. Ich will gar keine Werbung machen. Hm. In irgendeiner derer Ausstellungen in Düsseldorf, wo du die Bilder auch kaufen konntest, die da ausgestellt waren. Es ist ja schon ein bisschen länger, innen und hip Kontaktbögen von früher analog kompletto zum Poster zu machen. Ja, finde ich auch schick mit den
Scan-Rendern und so.
Ja, und mit den Notizen drauf, mit dem weißen Edding und so. Voll geil. Finde ich richtig cool. Aber dann sah ich plötzlich ein Histogramm tatsächlich als Wandbild und das sah ganz geil aus. Das war so gedoppelt mit dem Bild. Das war im Prinzip das, was du im Display siehst bei Canon, wenn du, ich glaube, es geht bei jedem Hersteller so, ich weiß es noch nicht genau, wenn du das Histogramm hast, hast du eine RGB-Verteilung und oben nochmal so ein kleines Bildchen, wo du es tatsächlich Bild siehst.
Genau.
So, und das als Poster. Wandbild hinter Acryl in relativ großer Größe. Das war ganz geil, künstlerisch so.
Ja. Nee, kann man schon kreativ nutzen. Also ich finde es halt praktisch für die Fotografie selber, aber man kann sich das natürlich auch an die Wand hängen.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
So, lieber Falk, wie spät haben wir es denn? Oh, mach jeder noch einen?
Dann
kannst du dich wieder in die Horizontale bewegen. Achtung, Falk, ich drücke jetzt wieder auf den Knopf. Das Lars. Das L ist dran. Ist aber heute wirklich relativ einfach, he? Mensch.
Ja, voll passt das, vor allen Dingen passt das zueinander, nämlich L wie Licht.
Histogramm, Licht.
Genau.
Als ob wir das geplant hätten vorher.
Nee, haben wir nicht. Das passt total schön, weil mir ist in der letzten Zeit, weißt du, sortieren, angefangen irgendwann analog, dann irgendwann Spiegelreflex, dann war die Phase der Spiegelreflexkameras ja relativ lang. Mhm. Ich hatte eine Nikon D70, eine Canon EOS 10D, 30D, ich glaube 40D. Ich hatte eine Olympus E30, hieß sie, glaube ich. Eine 7D, eine 6D, eine 6D Mark II, eine 5D Mark IV und jetzt eine R. Mhm. 5D Mark III und jetzt eine R. So.
Angeber.
Und was?
Angeber.
Sagt der Angeber zu mir, der Typ. Ich habe erstens viele Jahre Zeit gehabt, diesen Weg zu gehen und dann habe ich damit ja auch Geld verdient. Also ich habe mir die Kameras gekauft, wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit fotografiert habe oder so. Ich musste davon ja in den weitesten Jahren nicht leben.
Ja.
Aber meine fotografischen Geräte habe ich mir davon finanziert. So, was ich damit aber sagen wollte, war, Spiegelreflex war ein sehr langes Thema, ein sehr breites Thema und Spiegelreflex war toll. Und Spiegelreflex war vor allen Dingen toll, weil es ja eigentlich noch eine Hybridtechnologie war, ohne dass wir es wussten. Wir haben durch den Sucher geschaut und haben die Welt gesehen und mussten wie in der analogen Fotografie auch noch aus dem 3D Originalbild, was wir vor uns hatten, indem wir nur durch Glas geschaut haben, uns eine 2D-Fotografie erdenken. Mhm. So, das war ja noch ein Prozess, der war deutlich fotografischer, hätte ich jetzt gar nicht so vermutet, als ich gewechselt habe, aber inzwischen sehe ich das so, als der Prozess mit der spiegellosen Kamera. Klar, es hat jetzt schön, das Foto von vornherein zu sehen und wenn ich sage, das Foto ist so geil, drücke ich da drauf und nehme das mit. Mhm. Das ist ja das, was ich beim spiegellosen System mache. Ist es aber auch viel weniger denken müssen. Bei der Spiegelreflex löse ich aus, guck da drauf, verschätzt, warte mal, Belichtungsmethode, vielleicht mache ich doch eine Spotmessung, Integral, mal gucken, so. Da habe ich mal im Schatten, mal im Licht die Belichtung gesucht, habe einen Mittelweg gefunden, vielleicht mal auf manuell gedreht, dazwischen irgendwo, oder vielleicht habe ich mit der Blendenkorrektur korrigiert, aber ich habe jedenfalls sehr viel mehr noch über das Licht nachgedacht.
Da hätte das Histogramm geholfen.
Und die, das kann sein, und die EOS R hat dazu aber geführt, ja, aber im Live-Histogramm? Oder wie?
Ja.
Du hast ja trotzdem im Spiegelreflex das Foto gemacht und dann live nachgeschaut, weißt du? Ob du das Histogramm verstanden hast, dass es scheiße belichtet ist, oder ob du es in der Nachschau gesehen hast, ne? Also, was ich damit sagen will, ist, seitdem ich die EOS R habe, zwischendurch hatte ich mal einen kurzen Ausflug zu Fuji-Film, das ist ja genauso, sind diese Sachen so ein bisschen verloren gegangen, aber sehr unbewusst, sehr unbemerkt. Und es gibt ja inzwischen ganze Generationen von Fotografen, die gar nicht mit Spiegelreflex gearbeitet haben.
Das stimmt.
Jetzt, wo ich wieder immer wieder mit der Pentax MX beziehungsweise mit der Hasselblad C33, mit der Mamiya C33 rumlaufe, stelle ich fest, dass ich das Belichten manchmal neu lernen will ich nicht sagen, aber die Belichtungsmessung immer wieder ich wieder dran gewöhnen muss. Ja, ich meine, jetzt muss ich natürlich beim Analogen in die Schatten belichten. Also das ist auch ein bisschen anders als beim Digitalen, aber dennoch muss ich mir jetzt genau überlegen, mit dem Belichtungsmesser in der Hand oder auch mit der Handy-App, das geht auch relativ gut, wenn ich einen Film habe, der eine Blendenstufe verzeiht, die ich mich verschätze irgendwie. Aber ich muss gucken, wohin messe ich denn jetzt? Ja, also ich habe einen Busch vor mir, links ist heil Sonnenschein. Und so zwischen Busch und dem Hintergrund im Sonnenschein steht jetzt ein Mensch. Wo zum Geier belichte ich den jetzt hin?
Ja.
Also wo geht die Belichtungsmessung hin? Und wenn der Himmel mir sagt, keine Ahnung, eine 500stel bei Blende 2.8 und im Schatten habe ich eine 15stel, was mache ich denn dann, wenn der Mensch dazwischen fotografiert werden soll? Mhm. Das haben wir, habe ich persönlich, und ich glaube, ich spreche für viele, ich habe da ein paar Gespräche darüber geführt, immer wieder. Ich finde es ganz interessant, dass wir das langsam aber sicher verlernt haben oder gar nicht erst gelernt haben. Und das fällt mir so ein, wenn so das Thema Licht kommt oder wie wir gerade von Histogramm gesprochen haben. Das brauchst du auch fürs Ergebnis übrigens nicht. Also nicht unbedingt so, weil will ich das ein bisschen hin und her, bis es irgendwann passt, dann ist das Bild trotzdem ein schönes Bild. Aber der fotografische Prozess fühlt sich viel verbundener an, wenn du weißt, was du tust.
Genau.
Weißt du, ich meine? Also es macht was mit dir selbst und der Verbindung zu deinem Bild, wenn du weißt, warum die Belichtung so und so ist, wenn du in die richtige Richtung direkt belichtet hast und wenn du vielleicht auch mal nur fokussiert hast und all diese Dinge, die machen ein bisschen was mit dem Verhältnis zum Bild.
So. Nee, das stimmt. Da hatten wir auch, glaube ich, schon mal eine eigene Sendung dazu. Dieses manuelle Belichten, dieses manuelle Messen und manuelles Fotografieren im Prinzip wirklich über dieses
Fokussieren auch.
Wo ist das Licht? Nee, auch die manuelle Belichtung. Also im Prinzip, wo ist das Licht? Wo messe ich hin? Was will ich jetzt eigentlich mit Zeichnung? Was will ich ohne Zeichnung? Und es deckt sich ja auch ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe. In der Ausbildung lernst du das ja eigentlich, dass du halt über die Lichtmessung halt genau Bescheid weißt und da halt auch das Bild im Prinzip im Vorfeld schon planen kannst. Und so natürlich eigentlich dich voll aufs Motiv konzentrieren kannst, ohne jetzt diesen ganzen technischen Hintergrund irgendwie ewig austüfteln zu müssen. Aber das ist wirklich eine spannende Sache, die halt, je besser die Kameras werden und je mehr Helferchen sie haben, umso mehr in den Hintergrund rücken. So, und das ist halt irgendwie, klar, auf der einen Seite schön einfach, weil jeder kann jetzt so eine Kamera nehmen und kann irgendwie gute Fotos machen, weil natürlich die Kamera da eingreift, justiert und die haben ja diese Automatiken, dass halt, wenn Blende und Zeit gar nicht stimmen, dann wird halt der ISO im Prinzip überschrieben und dann geht's trotzdem so, dass man da halt eigentlich immer gute Ergebnisse rauskriegt. Aber wenn man so den Ehrgeiz hat, das wirklich nicht dem Zufall zu überlassen, dann ist das irgendwie ein riesiges Feld, an dem man manchmal auch scheitert.
Ich meine, ich möchte da natürlich auch wieder, weißt du, wir haben so viele verschiedene Denkweisen im Moment, die ja immer wieder auch zu Reibereien führen. Ne? Wir lesen das auch immer wieder, dass Menschen in der Fotocommunity glauben, die klassische Fotografie, Achtung, etwas überspitzt gesprochen, beschützen zu müssen. Es ist völlig cool, wenn du jetzt zuhörst, 25 Jahre alt bist oder 20 oder was auch immer, scheiß aufs Alter, 50, hast aber gerade mit der Fotografie angefangen oder gehst gerade tiefer rein. Das ist aber noch nicht dein Thema. Also dieses Fotografiere, was du fühlst, dass die Shutter Sisters mal mit einem ganz coolen Buch aufgelegt haben, finde ich gar nicht so verkehrt. Es geht nicht darum zu sagen, ihr müsst das alle lernen, sonst seid ihr schlechte oder keine Fotografen oder Fotografin. Darum geht es mir gar nicht. Nur ich möchte die Einladung aussprechen, dass der Weg über diese klassische Grundlagenfotografie unter Umständen, je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist, dich mehr mit dem einzelnen Foto, nicht mit der Serie, nicht mit den 100 Fotos, die du gestern gemacht hast, mit dem einzelnen Foto verbindet. Ja, also es geht mir nicht darum, irgendwie den Zeigefinger zu erheben. Es ist völlig cool, wenn jemand das gar nicht wissen möchte, weil es geht ja ohne. Es gibt unglaublich gute Fotografinnen und Fotografen, die mit dem iPhone fotografieren. Und tatsächlich jetzt nicht so, wo man sieht, da hält einfach nur die Kamera jemand hoch, sondern die sich so weit damit beschäftigen, dass es richtig gute Bilder sind. Und das ist auch völlig okay.
Ja, die Belichtung ist ja nicht alles. Also ich meine, für ein gutes Bild brauchst du jetzt nicht mehr als eine richtige Belichtung.
Von daher. Ja.
Genau, aber das auf alle Fälle Licht ist ein spannendes Thema. Und also könnte man jetzt ausweiten, Lichtwirkung, Lichtrichtung, hartes Licht, weiches Licht, das ist ja unausschöpflich, nee, wie heißt er? Unerschöpflich, dieses Thema könnte
man vielleicht mal Lichtabfall, auch super spannend.
Ja.
Ja, wenn man am Fenster steht oder draußen auf dem Platz, am Eingang des Tunnels. Licht ist ein mega spannendes Thema. By the way, ich habe es schon 100 Mal empfohlen, jetzt an der Stelle nochmal, guckt mal bei Patrick Luder vorbei, ich glaube, der hat das Video immer noch reduziert, auch im Shop, wie ich Licht sehe. Wir haben jetzt keine große Verbindung, wir kennen uns, aber haben jetzt nicht irgendwelche Affiliate-Geschichten laufen oder so, das ist ein ganz persönlicher Tipp von mir. Ich finde, für jede Ausprägung von, also oder von, egal wie erfahren oder unerfahren du bist, wie ich Licht sehe, ist immer wieder ein Video, was Spaß macht. Wobei ich jetzt parallel mal kurz gucke, ob er es noch hat, weil wenn ich jetzt hier irgendwas... Das ist schon ein paar Jahre alt, ne? Wie ich Licht... Kostet auch Geld, ne? Vorsichtig. Wie ich Licht sehe. Porträtfotografie mit Available Light. Available Light. Von 39 auf 20 Euro, das kann man machen, finde ich.
Das stimmt.
Ich habe keine Gesamtminutenzahl. Ist egal, lohnt sich, googelt einfach 1972, 72 als Zahl, wie ich Licht sehe. Das ist richtig gut.
Sehr schön. So, dann machen wir mal Endspurt. Einen haben wir noch, ja?
Yes.
Also, ich drücke drauf und dann bin ich mal gespannt, was ich denn hier so habe. Achtung, 1, 2, 3. Ah, Endspurt.
E wie Esel.
E wie Endspurt. Boah, das war ja wirklich heute entspannt. Ich bin mal gespannt, wie dann die nächste Sendung wird. Dann bleiben wir bloß noch das Q übrig. Oder das X. Aber das E. Da fallen mir die Exif-Daten ein.
Ah.
Ja. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal eine kurze Sendung dazu. Ich bin ja immer so ein bisschen gespalten, was EXIF-Daten angeht. So, weil ich ja schon mitkriege, dass irgendwie viele sagen, boah, ich brauche die EXIF-Daten dazu. Was ist das für eine Blende? Was ist das für eine Belichtungszeit? Warum stehen die EXIF-Daten nicht drunter? Ich kann doch so nichts lernen, wenn ich die EXIF-Daten nicht sehe. So, und da bin ich, also ich bin ja immer noch der Meinung, dass die EXIF-Daten nur mir selber was nützen. Dass die EXIF-Daten im Prinzip eigentlich keinem Dritten oder keinem Bildbetrachter irgendwas Sinnvolles mitteilen, außer vielleicht, okay, die Schärfentiefe ist bei Blende sowieso gering oder nicht gering.
Aber das ist ja schon mal viel.
Ja, aber ich weiß weder, wie nah oder wie weit weg das Motiv ist. Ich weiß nicht, wie weit weg der Hintergrund ist oder wie nah das Hintergrund ist. Also ich kann relativ schwer wirklich die exakten, also ich kann es damit nicht nachstellen.
Nee, darum geht es gar nicht. Das stimmt. So, ja, wenn du versuchst, damit ein Foto nachzufotografieren, wird es schwierig. Genau. Aber ich glaube, wenn du dich viel in den Medien, wie auch immer wir sie nennen wollen, in denen sowas geteilt wird, bewegst, das geht ja auch bei uns, dass du damit schon auch ein bisschen lernen kannst. Weil du siehst ja, da steht, keine Ahnung, 50 mm. Jetzt gehst du selber vor die Tür, sammelst deine Erfahrungen im Leben und hast auch schon viel mit 50 mm fotografiert. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie weit denn das Motiv oder der Mensch von der Kamera weg war bei 50 mm. Dann siehst du die Blende und dann siehst du einen Schärfeabfall quasi oder so. Und siehst auch, wie tief die Schärfeebene ist und so. Mhm. Das ist natürlich alles relativ analytisch und natürlich merkt man sich das nur sehr leidlich. Aber jetzt gerade, wo ich mich viel mit dem Mittelformat beschäftige, wo ich aber auch in APS-C fotografiert habe, meistens aber im Kleinbild, also im Vollformat fotografiere, ist es schon so, dass man da deutliche Unterschiede erkennt. Und das ist das Spannende dabei, finde ich, dass du gerade in diesem Bereich der abfallenden Schärfe und manchmal auch der Brennweiten ganz schön was lernen kannst. Finde ich schon. Wobei man sich bei Brennweiten alleine sehr stark verschätzen kann.
Ja, also wie gesagt, ich habe halt die Erfahrung, gerade aus den ganz vielen Coachings, die ich so hatte, dass das extrem schwer ist. Und dass du dann sagst, ja, aber ich habe doch mit Blende 1.4 fotografiert und warum ist denn der Hintergrund immer noch scharf?
Naja, wenn du direkt
vor der Wand stehst, dann ist es halt schwer, weißt du, weil du im Prinzip nicht abschätzen kannst, wie weit ist denn jetzt der Hintergrund weg, oder?
Also du musst schon mitdenken, ne? Du kannst nicht nur eine Zahl lesen und dann musst schon gucken,
naja, was ist da drauf. Aber ich sag mal, gerade die Fotografie-Anfänger, die kaufen sich halt ein Buch. Also ich hatte mal den Fall, die junge Frau hat sich ein Buch gekauft, wo halt irgendwie Naturfotografie erklärt war. Und dann ist sie halt mit dem Buch in den Wald gegangen und hat gesagt, okay, hier ist ein Pilz und es stehen die EXIF-Daten drunter und das sind die Werte, die ich einstellen muss, um Pilze zu fotografieren.
Okay, so, also die Zahlen sind nicht für Anfänger. Das war, bitte, da haben wir uns wieder nicht gut abgesprochen. ich finde, dass das definitiv ein Thema für absolut fortgeschritten ist.
Eben, und es wird aber ganz oft anders kommuniziert, weil gerade die Anfänger, die klammern sich an solche Daten, weil das sind ja Fotos von Profis und wenn ich dann sehe, welche Blende und welche Belichtungszeit die benutzt haben und welche Brennweite und so, dann ist das für mich ein Anhaltspunkt und dann mache ich das auch so. Und das ist, glaube ich, die Gefahr dahinter, weil man kann das nicht einfach einstellen und auch so machen. Das funktioniert nicht. Das geht immer schief. Und ich habe halt ganz viel Feedback auch von Coaching-Teilnehmern, von Workshop-Teilnehmern, die gesagt haben, ja, aber du hast es doch mit den und den Werten fotografiert. Warum klappt das bei mir nicht? So, und das ist wirklich was für Leute, die sich auskennen. Und ich meine, dass du jetzt anhand der EXIF-Daten eines Mittelformatbildes meinetwegen bestimmte Schlüsse ziehen kannst, das kannst du, weil du viel Erfahrung hast. Aber wenn jemand mit der Fotografie anfängt, dann sind die EXIF-Daten, glaube ich, in meiner Erfahrung Gift, die unter anderen Fotos stehen, weil nur der Fotograf selbst kann abschätzen, wie weit war das Motiv weg, wie weit war der Hintergrund weg. Hatte ich noch irgendwo eine zusätzliche Lichtquelle zu dem, was ich im Foto sehe? Das hat Auswirkungen auf die Belichtungszeit, das hat Auswirkungen auf den ISO-Wert. Von daher sind das alles Zusatzinformationen, die in den EXIF-Daten nicht drinstehen, die aber relevant sind halt für die Werte, die da sind. Und da bin ich halt immer sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, erzähl mir mal, was für EXIF-Daten du benutzt hast. So, wenn es darum geht, ein Objektiv zu vergleichen, so, ich habe das gleiche Objektiv und ich stelle es jetzt mal nach und guck mal, wie die Brennweite ist oder wie die Schärfentiefe ist oder so, dann kann man das machen, so, aber so rein zum Lernen und gerade für Anfänger sind EXIF-Daten aus meiner Sicht überhaupt nicht geeignet.
Verstehe ich total, wenn du sprichst ja gerade von dem Fotoschullehrer, da bist du völlig richtig unterwegs, das stimmt. Mhm. Ich war jetzt in der normalen fotografischen Unterhaltung, wie wir uns irgendwie ein bisschen was tun können, was Gutes tun können. Aber ich weiß, dass jetzt auch schon drei irgendwie mit der Tastatur zucken. Es ist natürlich nicht so, dass du mit Sicherheit sagen kannst, ah krass, das ist 50 mm 2,8. Kannst du nicht. Ja, mhm. Oder ist es zumindest extrem schwer. Ich glaube, dass es einfach ein bisschen hilft, die Dinge einzuschätzen. Das ist so ein bisschen, aber ein bisschen hilft. Das ist eine ganz vage Aussage, ganz bewusst eine sehr vage Aussage. Und ich glaube auch nicht, dass du davon lernen kannst, wie man besser fotografiert. Ich glaube aber, der Eindruck, der grobe Eindruck ist ganz interessant, irgendwie ihn zu nehmen. Ja, also ich habe alle drei Formate viel fotografiert. Ich habe viel das APS-C-Format am Anfang fotografiert, bin dann irgendwann auf das Kleinbildformat, also was wir fälschlicherweise Vollformat nennen, mhm. Bin dann immer mal wieder früher mit der Pentax Blödsinn, mit der Mamiya RB67 habe ich angefangen, dann hatte ich die Rolei Coart, jetzt habe ich die Mamiya C33, also ich bin immer mal wieder in dieses Mittelformat gesprungen und so. Und alle drei Sensor- oder Filmgrößen verhalten sich in diesen Punkten ein bisschen unterschiedlich. Genau. Das ist aber nicht genau. So, dass du ein Bild hinhältst und ohne Vergleich sagst, das ist so und so. Das ist eine sehr vage Geschichte.
Genau. Also ich finde Exif-Daten für einen selber, die helfen, weil ich kenne die Bedingungen, ich kann weiß, was ich eingestellt habe und kann sagen, okay, Blende auf, Blende zu, wäre besser gewesen, weil, aber für jemand von außen halte ich das für sehr, sehr schwierig.
So, ja, im Lernen kannst du es auch völlig vergessen. Das ist was Nettes, um sich zu unterhalten mit sich selbst, ne, so, um ein bisschen herumzuwuseln, um ein bisschen zu verstehen. Ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, ich habe jetzt momentan auf der Mamiya ein 80 mm 2.8, was Kleinbild-Äquivalent, wenn man es runterrechnen würde, ja ein 44 mm Objektiv ist. Mhm. Der Sprung zu den 105, wo ich dann knapp über 50, jetzt sage ich was, ohne es nachgerechnet zu haben, vielleicht bei 60 bin oder so, macht ja so viel aus, zumal dann die Blende weiter zu ist mit 3,5 und so. Mhm. Solche Fragen stelle ich mir schon. Und bei solchen Fragen, also ne, nach dem Motto, welche Objektive brauche ich denn noch, welche hätte ich denn gerne? Oder brauche ich doch das 135 mm, was dann aber eine 4,5er Blende hat, was im Mittelformat trotzdem mit dem Schärfeabfall von einem 2,0er übereinkommen kann oder so. Ja. Aber all das so ein bisschen mehr zu verstehen oder sagen wir lieber, ein Gefühl dafür zu bekommen. Dafür finde ich das schon ganz schön gut, aber du hast natürlich recht. Ne? Wer eine konkrete Aussage haben will, wer Regeln haben will, wer Dinge nachvollziehbar verstehen möchte oder lernen möchte, der ist da völlig falsch. Ja.
Genau. Ich glaube, du möchtest jetzt gern wieder deine Stimme schonen, ne, lieber Falk.
Ich fürchte, ich muss das tun. Ich fahre tatsächlich nochmal zum Blog rüber. Hoffe, dass ich bald mal wieder eine 100%ige Stimme habe. Aber ich habe das gerade ernst gemeint. Wir müssen gucken, dass wir deinen Redeanteil hochkriegen.
Ich gebe mir Mühe. Ja. Ich kann dich halt schlecht unterm Tisch ans Schienbein treten.
Ja. Mir ist durchaus bewusst, dass da auch eine Eigenkritik drin liegt. Ne? Das ist jetzt nicht so, alles, was ich alles da gemacht war. Sondern,
es ist ja auch entspannt, wenn der andere so viel redet, dann muss man selber nicht so viel reden. Und das ist ja irgendwie auch schön. So und
aus dem Grund, ne, wenn wir hier schon anfangen, mit Buchstaben zu werfen und so, wenn ihr Fragen habt, immer wieder gerne rein damit. Ich bin immer wieder total freudig, wenn aus der Community was kommt, was wir aufgreifen können. Macht es mal. Ich gehe zum Arzt, lieber Lars. Genau.
Lieber Falk, gute Besserung.
Ihr Lieben, Dankeschön. Eine schöne Woche. Wir hören uns höchstwahrscheinlich am Sonntag wieder. Ich freue mich drauf.
Davon gehe ich erstmal aus, lieber Falk. Alles Gute und genau, bis nächste Woche, bis nächsten Sonntag. Habt eine schöne Restwoche.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.